Guten Morgen, wir wollen den letzten Vormittag ausnützen. Ab 12 Uhr dürfen Sie wegen mir ruhen. Morgen den ganzen Tag, also ich gebe Ihnen die völlige Freiheit dazu. Natürlich auch am Sonntag, aber heute arbeiten wir noch einmal. Und wir singen ein Lied, jetzt habe ich nochmal vergessen. Auch heute möchte ich noch einmal kurz auf die Losung Bezug nehmen. Es ist ein Wort, das schon einmal vorgekommen ist in diesen Tagen bei der Thematik Messias aus diesem großartigen 11. Kapitel beim Propheten Jesaja. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dazu das Wort, die Berufung, die Taufe Jesu im Jordan. Jesus ließ sich taufen von Johannes im Jordan und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Auch der Begriff Geist hat in der Bibel eine Bedeutungsbreite, verschiedene Spektren, die erst in der Summe das Ganze ergeben. Im Alten Testament ist der Geist bestimmten Leute gegeben, um ihren Dienst zu tun. Das ist eine Bedeutung, ein Spektrum. Und so haben wir es besonders bei den Richtern, wenn die berufen wurden zu einem oft zeitlich begrenzten Dienst, dann kam der Geist auf sie. Und wir haben es bei den Königen. Es ist gesagt, bei der Salbung Davids, der Geist kam auf ihn. Und im Kontext der Berufung Davids geht dann der Geist des Herrn von Saul. Und von diesem verheißenen König in Jesaja 11 wird gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist. Das heißt, er wird auf ihm bleiben. Er hat einen bleibenden Geistbesitz. Und das heißt dann, sein Amt hört nicht auf. Es ist nicht begrenzt. Und dann ist interessant, wozu dieser Geist gegeben ist nach dieser Verheißung. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Erkenntnis. Der Geist ist gegeben, um das Amt auszuführen in guter Weise, in Gott wohlgefälliger Weise. Weisheit und Verstand. Um, ich sage es mal sehr weltlich, um die Geschäfte recht zu führen. Und bei dem Knecht, Entschuldigung, bei diesem Messias wird dann in Jesaja 11 ausgeführt, wozu das dient, dieser Geist. Es wurde schon gesagt, als wir den Text kurz angesprochen haben. Und die Ausführung des Dienstes hat den Grund in der Erkenntnis und in der Furcht des Herrn. Erkenntnis und Furcht des Herrn als Hintergrund, um den Dienst zu tun. Also es wäre ein Wort, es wäre mal interessant, etwas auszuloten, auch für unseren Dienst, in dem wir stehen. Was für Ausstattungen, was für Begabungen für den Dienst wichtig sind und vor allem Funktionalen kommt das Eigentliche und das ist die Furcht des Herrn. Übrigens eine sehr weisheitliche Terminologie wieder an dieser Stelle. Furcht des Herrn haben wir ganz oft in der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit als Hintergrund für ein Leben, wo dann der Dienst gesegnet ist, weil er in Weisheit vollzogen wird. Und auch Jesus bekommt, bevor er seinen Dienst antritt, diesen Geist als Begabung, als Zurüstung für den Dienst. Diese als eine Bedeutung des Geistes im Alten und auch im Neuen Testament. Wir sind stehen geblieben bei Absalom und David, 2. Samuel 15. Wir haben gesehen in 2. Samuel 15, wie Absalom gegen seinen Vater einen Putsch vorbereitet. Im Grunde ist dieser Putsch von langer Hand vorbereitet. Wir haben dann gesehen, wie dieser Putsch durchgeführt wird, und dann verlässt David Jerusalem. Und es ist die spannende Frage, wenn man jetzt noch nicht schon alles weiß. Ist eigentlich gut, wenn man alles weiß, aber manchmal ist es auch gut, man weiß nicht alles. Und man begibt sich in so eine Geschichte hinein, wie sich dann das entwickelt. Über allem müssen wir die Frage stellen, wer wird der Nachfolger Davids? Durch welchen Sohn wird 2. Samuel 7 erfüllt? Dass 2. Samuel 7 erfüllt wird, das steht außer Frage. Aber durch welchen Sohn und wie wird es vor sich gehen? Und wir haben gemerkt, dass hier die ganze Palette des menschlichen Miteinanders tangiert wird. Ich möchte das bewusst den weisheitlichen Aspekt nennen. In der Weisheit geht es um die Gestaltung des Lebensalltags. Und zwar aus der Furcht vor dem Herrn her. Wir haben also diese heilsgeschichtliche Bedeutung dieser ganzen Davidsgeschichten. Und dann an vielen Stellen ist das hineinverwoben in allzu menschliche Dinge, die da vorgehen. Und wenn ich jetzt menschlich sage, dann nehmen Sie das nicht negativ. So geht es zu unter Menschen. Da können sehr weise Entscheidungen gefällt werden und es kann sehr schuldhaft und egoistisch und wie auch immer vor sich gehen. Die Frage, wer erfüllt die Verheißung, und auch das haben wir gemerkt, in Frage kommen eigentlich zunächst immer, so ist es an den Königshöfen der Welt, die Erstgeborenen. Und deshalb sind diese Texte, diese Geschichten, in denen es um den Erstgeborenen, um den Ältesten geht. Und es ist interessant, wie im Grunde David selber immer zunächst an dem Ältesten hängt. Der Älteste war im Grunde sein Liebling zunächst, weil der war ja eigentlich normalerweise der Thronfolger. Und deshalb zunächst diese Sache mit Amnon, dem er nicht gewehrt hat. Und dann Absalom, als er geschwenkt war zu dem Absalom, wir werden das am Schluss sehen, da war es mit dem Absalom dann dasselbe. Aus dieser langen Distanz wird im Grunde am Schluss noch fast ein Vernarrt sein in den Absalom. Er tritt ihm ja auch nicht entgegen und er möchte nicht, dass er stirbt. Wir kommen am Schluss noch einmal darauf. Das heißt, wir haben diese kleine Andeutung und Salomo war unter der Hand Nathans, aber ich habe den Eindruck, da war noch nicht völlig klar, dass das auch der Nachfolger wird, der Salomo. Wann das entschieden wurde, das erfahren wir gar nicht richtig. So, jetzt geht's weiter. David ist auf der Flucht, Kapitel 16. Die Verse 1 bis 14 fasse ich ganz kurz zusammen. Auf der Flucht gibt es verschiedene Begegnungen. Und auch das ist interessant. Jetzt kriechen die Sauliden wieder aus den Löchern. Lassen Sie es mich so sagen. Jetzt schöpfen die wieder Hoffnung. Nicht, das ist interessant. Der David, der ist geschwächt, der muss fliehen. Und jetzt kommen die verdrängten Nachkommen Sauls wieder hervor und melden Ansprüche an. Sie nützen die Schwäche Davids aus und haben Hoffnungen. Zunächst Vers 1 bis 4 ist es ein Diener Mephibosheths, Mephibosheth aus dem Hause Sauls, ein Saul-Nachkomme. Und dieser Diener unterstützt den David. Und der Diener heißt Siba und er fragt ihn dann, David fragt ihn nach seinem Herrn, was ist mit Mephibosheth? Und dann sagt er ihm ganz ehrlich, der rechnet sich etwas aus, dass er noch einmal Macht bekommt. Der König, Vers 3, der König sprach, wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sprach zum König, siehe, er blieb in Jerusalem, denn er denkt, heute wird mir das Haus Israel meines Vaters Königstum zurückgeben. Eine labile Situation, wo sich verschiedene wieder Hoffnungen machen, an der Macht partizipieren zu können. Nicht, wir müssen wissen, dass ein Sauls Sohn, solange David in Juda über Juda herrschte, in Hebron diese 7 Jahre, gab es einen Saulsohn, den Ish-Boschet, der über Israel herrschte. Und der Absalom hat ja auch seine Herrschaft in Hebron ausgerufen. Und jetzt gibt es da Hoffnungen, kann Absalom, wenn er König wird, über ganz Israel König werden. Die Lage bei diesem Wechsel war in Israel äußerst instabil. Das werden wir nachher noch einmal merken. Die alte Trennung zwischen Juda und Israel, Nord und Süd, kam wieder ins Gespräch. Und da hat sich der Mephibosheth Hoffnungen gemacht. Nun, ich möchte das nicht weiter vertiefen. Die Sache ist etwas verwickelt, weil der Ziba, der wollte wohl auch etwas aus dieser Affäre ziehen. Das wird später noch einmal verhandelt. Es ist etwas kompliziert. Übrigens, diese Dinge sind ja kompliziert. Nicht das, wenn Machtposten vergeben wird, das ist sehr kompliziert. Ich wollte mal hören, was in den Verhandlungen gesprochen wird. Was die Politiker, wie die da miteinander reden. Nicht denn das, was die Presse erfährt und das, was da verkartelt wird, das sind nochmal 2 verschiedene Dinge. Da bin ich schon ein bisschen naseweiß. Das würde mich mal interessieren, was, wenn so gepokert wird, nicht? Jetzt diese jahrelange Sache zwischen Merkel und Stoiber, nicht? Was da im Hintergrund läuft und was hier wieder der Bundespräsident Entscheidung für eine das ist ja ein Mega-Schachbrett, wie da die Personen geschoben werden. Und da mal ein bisschen Mäusle sei und neihöre, was die hinter den Kulissen diskutieren und wie es da hergeht und was da für Interessen und für Personalgerangel ist, das wäre eine Sache mal. Naja, es kommt ein weiterer in Vers 5 bis 14, Shimi. Auch da lesen wir vom Geschlecht des Hauses Saul. Und der begleitet jetzt den Zug, geht parallel zu David und flucht dem David. Das haben wir am Ende von Vers 5, der kam heraus und fluchte. Nicht jetzt kann er seine Aggression gegen David loswerden. Jetzt ist David schwach. Die hatten vielleicht doch die Vermutung, dass sich David nicht retten konnte. Und da sehen wir auch alte Verbitterungen. Ich habe ja gestern dieses Thema angesprochen, nicht? Diese Sauliten, die hatten wieder neue Hoffnung. Die hatten das nicht angenommen, dass es aus war mit dem Hause Saul. Und jetzt kommt der Shimi und er flucht David. Er nennt ihn Bluthund. Hunde sind im Alten Testament unreine Tiere. Und dann sind es wieder seine Begleiter, der Abishai in Vers 9. Sohn der Zeruja, ein Bruder Joabs. Der sagt, dann soll ich diesem Shimi, der dich flucht, den Kopf abhauen. Und dann möchte ich lesen die Antwort Davids, Vers 10. Der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf denn sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Großen, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat's ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit gutem Vergelten sein heutiges Fluchen. Der Herr hat es ihm geboten, das war natürlich, oder ich gehe davon aus, kam kein Bote zu Schimi und sagte, fluch im Auftrag des Herrn den David, sondern er sieht es als eine Führung. Und wir merken, wie hier David durch das Geschehen in der Folge von Kapitel 11 und 12 seiner Schuld tatsächlich dies auch als eine Strafe sieht und den unteren Weg geht und nicht sich dagegen auflehnt und sagt, ich empfange jetzt, was ich verdient habe. Und dazu gehört auch der Fluch. Und jetzt sehen wir auch an dieser Stelle das Leiden unter der Revolution seines Sohnes. Nicht mein Sohn trachtet mir nach dem Leben. Und da soll ich diesem Schimi den Kopf abhauen lassen, diesem Sauliten, der nun seine verlorene Macht bewältigt durch diesen Fluch. Und dann in Vers 12 dieses interessante Vielleicht. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen, mir mit gutem Vergelten sein heutiges Fluchen. Gott ist letztlich der souveräne Herr über Segen und Fluch. Ein menschlicher Fluch, der von Gott her nicht gedeckt ist, kann mir letztlich nicht zum Fluch werden. Darf ich auf der anderen Seite sagen, so wenig ein Segen, der von Gott her nicht gedeckt ist, zum Segen wird. Wenn Segen und Fluch nicht von Gott her gedeckt, sprich autorisiert ist, sind es menschliche Worte ohne Kraft. Gott ist der Herr, der letzte souveräne Herr des Segens. Ich bin der Meinung, der Mensch an sich hat keine Segenskraft, wenn er nicht von Gott dazu beauftragt ist. Der Herr segnet. Da habe ich nun auch die Agenda geändert bei der Trauung. Da heißt es ja, reicht einander die rechte Hand, dass ich als ordentlicher Verdiener der christlichen Kirche, das heißt ein bisschen anders, glaube ich, aber da verspricht man sich gerne nicht, dass ich euren Ehebund segne. Und ich sage immer, reicht einander die rechte Hand und empfangt den Segen Gottes. Ich bin ja nur eine Kanalröhre, nicht so das Krümmungsrohr von oben zu den Menschen und mehr bin ich nicht. Und habe den Segen zuzusprechen, den Gott gibt und den nicht ich gebe. Für den Segen dieses, das ist jetzt ein ganz kurzes Exkursle, das ist auch ganz spontan und nicht geplant. Für den Segen, was das ist, habe ich einfach die ganz leichte Wortbrücke. Segen und Leben klingt ja ganz ähnlich, nicht? Durch die zwei E, die bei uns Schwaben gerne zu einem Ä werden, nicht? Segen und Leben. Segen ist die sichtbare Ermöglichung des Lebens. Segen ist die sichtbare Ermöglichung des Lebens. Und da Gott der souveräne Herr des Lebens ist, ist er auch der souveräne Geber des Segens. Und diese Ermöglichung des Lebens in einer doppelten Weise, äußerlich geschöpflich und der tiefere geistliche Segen durch Jesus Christus, denn Segen und Leben gibt es letztlich nicht ohne durch das Versöhnungswerk seines Sohnes. Und diese beiden Aspekte darf man neutestamentlich, christlich nie mehr auseinandernehmen. Nicht, wir sind heute äußerlich gesegnet, indem wir aufstehen konnten, wenn wir gesund sind, wenn wir Nahrung haben, das ist Segen. Aber dieser Segen ist nicht alles, sondern er wird letztlich ermöglicht durch Jesus Christus, der uns noch viel mehr geben möchte. Wenn man den Segen reduziert nur auf den äußeren Segen, dann verliert man letztlich auch den äußeren Segen, weil das nicht reicht für das wahre Leben. Also diese beiden Aspekte zusammenhalten. David geht über den Jordan und jetzt werfen wir einen Blick, was in Jerusalem geschieht. Also Szenenwechsel. In Jerusalem geht es um die Beratung bei Absalom. Wie verfahren wir? Das ist Kapitel 16 ab Vers 15 bis Kapitel 17, 14. Und jetzt geht's um die beiden Ratgeber Huschai und Ahithophel. Die versammelt Absalom bei sich, beziehungsweise der Huschai, der kommt von sich aus. Und das ist interessant. Wir können jetzt diese Texte nicht alle lesen, aber lesen Sie sie ruhig nach. Der Huschai, der muss zuerst erklären, dass er da ist. Also der Absalom, der hat zunächst ein bisschen Verdacht. Nicht, das ist doch der Ratgeber vom David. Was tut er hier? Und der Huschai, der stellt es jetzt klar, das ist natürlich eine Lüge. In Vers 18, Huschai aber sprach zu Absalom, nein, sondern wen der Herr erwählt und dies Volk und alle Männer in Israel, zu dem gehöre ich. Also wenn jetzt der Sohn drankommt, ich stehe gleich auf der richtigen Seite. Ich habe gleich die Front gewechselt, nicht? Vom Ahithophel war das schon klar, vermutlich durch die Sache mit Bathseba, aber bei dem Huschai noch nicht. Und der Absalom glaubt es. Und jetzt fragt er zuerst den Ahithophel, was für einen Rat gibt er? Und er spricht, Vers 21, geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er dir zurückgelassen hat. Um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater in Verruf gebracht hast, dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israels. Das ist jetzt vielleicht ein Zug, der uns nicht so ganz bekannt ist. Nicht, ich habe ja gestern gesagt, das müssen schon sehen, entschuldigen Sie, 10 Weiber seien, die da Jerusalem verteidigen gegen Absalom, nicht? Warum lässt er die zurück? Und alles andere nimmt er mit, seine Frauen nimmt er mit, seine Kinder nimmt er mit, seine Rate. 10 Frauen lässt er zurück, um Jerusalem zu bewahren. Ein Anspruch auf die Hauptstadt ohne Macht, das ist interessant. Ein Anspruch auf die Hauptstadt ohne Macht. Denn wer zu diesen Nebenfrauen jetzt eingeht, der erhebt den Anspruch auf die Nachfolge und auf die Macht. Das war so damals üblich. Das ist interessant, dass David mit dem Militär geht, das zu ihm hält, Kreter und Pleter und die Gaditer, dass er mit seinen Soldaten geht, aber dass er diese 10 Frauen zurücklässt, ohne Macht, und sagt, das ist letztlich mein machtloser Anspruch auf das Königtum. Und jetzt, Absalom, was machst du damit? Schreckst du davor zurück? Wirst du noch einmal nachdenklich? Oder vollziehst du den Schritt? Und dieser erste Ratgeber, der sagt, mach das vor den Augen Israels, das ist der öffentliche Anspruch auf die Nachfolge. Gleichzeitig erfüllt sich das Wort Nathans, Nicht das, was David heimlich getan hat mit Bathseba, das wird öffentlich geschehen. Jetzt geht sein Sohn zu seinen Nebenfrauen ein. Öffentlich auf dem Dach ein Zelt aufgebaut und Jerusalem sieht es. Diese beiden Seiten kommen zusammen. Wir kommen bei Salomo, 1. Könige 2, noch einmal auf diesen Hintergrund, dass das Eingehen zu einer Frau eines anderen Königs oder Vorfahren oder wie auch immer der Anspruch auf die Macht ist. Und übrigens haben wir es auch schon in 2. Samuel 2, nein 3, ab Vers 7, der Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Ischboschet sprach zu Abner, warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig. Der Ischboschet sah darin einen heimlichen Machtanspruch Abners auf das Königtum. Und dann kommt es zur Trennung von Ischboschet und Abner. Abner wird zornig und geht und wird dann von David aufgenommen und Joab lässt ihn dann töten oder tötet ihn selber. Der zweite Rat, den dann Ahithophel gibt, verfolge David sofort. David ist auf der Flucht, nütze diese Flucht aus, jetzt ist noch nichts geordnet, zieh hinter ihm her. Und da stoßen wir jetzt auch auf einen interessanten Zug noch einmal. Der Ahithophel war vermutlich nicht Militär, sondern Berater. Und jetzt sagt er, ich, Ahithophel, will 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser Nacht und will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Wenn ich ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein erschlagen. Und das ganze Kriegsvolk zu dir zurückbringen, wie die junge Frau zu ihrem Mann zurückkehrt. Du trachtest ja nur einem Mann nach dem Leben. Und immer das Ich Ahithophels, der hatte eine Riesenwut auf den David. Er möchte das Heer anführen, er möchte David umbringen. Ich habe es gestern angedeutet, ja vermutlich der Großvater Bathsebas. Das ist eine Abrechnung mit dem, was David an Bathseba getan hat. Also merken Sie, was da alles an persönlichen Dingen ineinander greift, nicht? So ist ja das Leben, nicht? Wenn man da mal die Gefühlsebenen etwas auseinanderglaubt und sortiert, das ist manchmal gar nicht so einfach, was da alles mitschwingt in Konflikten. Sehr kompliziert. Also das war der Rat Ahithophels und jetzt wird Hushai gefragt. Und Hushai ist ja letztlich der Mann Davids. Und er sagt, Ahithophels Rat war schlecht. Du weißt, dein Vater ist ein Kriegsmann. Und wenn du den jetzt überstürzt verfolgst und in der ersten Schlacht gibt es gleich Verluste, dann verzagt deine ganze Gruppe und das ist nicht gut. Sammle den Heerbann und sammle, stell dein Heer auf, lass dir Zeit und dann greife deinen Vater David richtig an und dann töte auch nicht nur ihn, sondern die Krieger, die bei ihm sind. Vers 11 sagt er, 17,11, darum rate ich, dass du zu dir versammelst ganz Israel von Dan bis Beersheba, den ganzen Heerbann. Und das kostet Zeit und in dieser Zeit, das ist der Rat, im Sinne Davids kann David natürlich sich sortieren, der in der Tat auf der Flucht und damit anfällig war. Interessanterweise, dieser Rat gefiel den Leuten besser, dem Absalom und seinen Männern. Und das war von Gott gewirkt natürlich, um David zu schützen. Es ist interessant, wie in dieser Geschichte wieder zwei Ebenen sich verknüpfen. Entscheidungen von Menschen. David schickt den Huschai zurück und sagt, du nützt mir dort mehr. David schickt die Priester zurück als seine Spione. Das ist auf der menschlichen Ebene. Und doch wirkt Gott in diesen menschlichen Entscheidungen und fügt sie, dass es so abläuft, wie er will. Und das ist da auch häufig bei unseren Entscheidungen so, dass wir am Anfang noch nicht richtig wissen, wo es hinausgeht. Das ist ja sehr unterschiedlich bei unseren Führungen. Oft wissen wir am Anfang, wo es hinaus will und was richtig ist. Und oft sehen wir das nicht klar. Und wir erkennen, wie Gott auf dem Weg am Wirken ist. Und wie Gott in unseren Entscheidungen mitentscheidet. Und deshalb verbindet sich Gebet und Diskussion, Gebet und Überlegen, Gebet um Ringen, um das richtige Tun. 17, 15 bis 22 schildert, wie die Information nun weitergegeben wird an David. Da stoßen wir auf diese Spionagekette. Huschai sagt es den Priestern, die Priester sagen es den Söhnen. Die werden von irgendjemand gesehen, die müssen sich verstecken und es geht dann doch gut aus, so dass nichts passiert und dass die Nachricht an David kommt. Interessanterweise, Kapitel 17, Vers 23, Ahithophel sieht eine Konsequenz. Als aber Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und erhängte sich. Wiederum interessant, dass nichts kommentiert wird. Ich muss ehrlich sagen, manchmal hätte ich schon ein bisschen da so, nur was erklärt wird, was so dahinter steht. Deshalb sind manche Auslegungen hier auch Vermutungen. Zunächst ist er furchtbar gekränkt über den Rat, dass sein Rat nicht angenommen wurde. Denn in Kapitel 16, Vers 5, 23 heißt es, wenn damals Ahithophel einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. Er war in seiner Ehre zutiefst verletzt. Und das Zweite war, vielleicht ahnte er, David wird gewinnen. Und dann wird rauskommen, dass ich gegen David war. Und dann gibt's eine Abrechnung und dem gehe ich aus dem Weg. Aber auch so tragische Züge, nicht? Darf ich das auch sagen, solche tragischen Züge, auch wenn man aufs falsche Pferd gesetzt hat und dann auf der Verliererseite steht und auch so etwas dann menschlich verarbeiten müsste und doch vielleicht auch dabei Fehler macht, indem man auf das falsche Pferd setzt und gewisse Dinge nicht entsprechend verarbeitet. 17, Vers 24 bis 29. David kommt nach Machanaim. Ich möchte Sie noch einmal mit einer Folie quälen. Also unviel quälen. Die müssen Sie halt angucken, wenn Sie wollen. Hallo? Geht es Ihnen auch so? Ich kann nicht hierher gucken und die Folie richtig nachschieben. Ja? Oder ist das nur meine Schwierigkeit mit der Koordination? Ich schiebe dann immer in die falsche Richtung. Ja? Ich sage es deshalb, denn Machanaim ist keine ganz unwichtige Stadt im Ostjordanland. Es ist hier der Weg eingezeichnet, den David zurückgelegt hat. Der verlässt Jerusalem nach Osten, hinunter an die normale Jordanfurt in der Nähe von Jericho. Und geht dann nach Machanaim. Machanaim ist eine wichtige Stadt im Ostjordanland, die relativ häufig erwähnt wird. Nach der Reichsteilung, nach Salomo etwa 930 vor Christus, ist Machanaim eine der Hauptstädte für eine kurze Zeit. Also da gab es ja ein Durcheinander mit den Hauptstädten. Zunächst war die Hauptstadt des Lobreiches Sichem. Und dann wohl, weil der Ägypter, der ägyptische Pharao hier einen Kriegszug gemacht hat, sind die Könige ausgewichen nach Machanaim. Und dann unter Omri war es dann kurz Tirza, das liegt etwa hier. Und dann hat Omri die Hauptstadt Samaria gebaut, liegt etwa hier. Das hat alles so gewisse Gründe. Aber Machanaim im Ostjordanland war eine bedeutende Stadt, die immer wieder in der Geschichte Israels vorkommt. Und jetzt ist interessant, dort drüben bekommt er Unterstützung. Das wird in diesen Versen erwähnt. Er hat also auch Freunde. Das ist hier eingezeichnet, Rabbah der Ammoniter. Von daher gab es Unterstützung von Rogelim und von Lodebar. David wird unterstützt. Die schicken ihm Nahrungsmittel, die versorgen ihn. Ist interessant, da hat er einen Rückhalt. Vielleicht auch ein Grund, dass er ins Ostjordanland geflohen ist. Übrigens, man vermutet, dass die Region Ostjordanland, Gilead, sowieso vielleicht ein bisschen konservativ war in Glaubensfragen. Also das war das Württemberg von Israel. Aus Gilead kam auch Elia der Gileaditer. 1. Könige 17,1. Das taucht hier immer, die haben den David unterstützt. Nicht? Und da stimmt jetzt das Umfeld und da wird es natürlich leichter. Das könnte ein Mosaiksteinchen sein, warum David Jerusalem verlassen hat und nicht in Jerusalem die Unterstützung sucht, den Kampf sucht. Kapitel 18, Absaloms Ende. Kampf und Absaloms Tod. Ich lese die Verse 1 bis 4. Und David ordnete das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte über sie Hauptleute über 1000 und über 100 und stellte ein Drittel des Volks unter Joab und ein Drittel unter Abishai, den Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel unter Ittai, den Gattiter. Und der König sprach zum Kriegsvolk: Ich will auch mit euch ausziehen. Aber das Kriegsvolk sprach: Du sollst nicht ausziehen. Denn wenn wir fliehen oder die Hälfte von uns stirbt, so werden sie unser nicht achten. Aber du bist wie 10.000 von uns. So ist es nun besser, dass du uns von der Stadt aus helfen kannst. Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. Und der König trat ans Tor, und das ganze Kriegsvolk zog aus zu 100 und zu 1000. Ich habe schon gestern gesagt, jetzt der General. David ordnet seine Truppen. David selber. Ist auch interessant. Nicht der Joab, nicht der Abishai, sondern David. Da erweist er sich in seiner militärischen, strategischen Stärke. Und man darf es wohl so auffassen, er macht drei Abteilungen. Es war ja die kleinere Berufsarmee. Es waren die Spezialisten. Und da macht er wohl kleine Abteilungen, die beweglich sind. Diese trainierten und Berufssoldaten sind natürlich dem Heerbann überlegen. Und das zeigt sich dann nachher im Kampf. Nicht der Heerbann, das sind zu den Waffen gerufenen Bürger. Das wäre unsere deutsche Bundeswehr, durch ein Heerbann, allgemeine Wehrpflicht. Und Amerika, die haben die Gräter und Bläter, Berufsarmee. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges in Vers 5. Ein klares Gebot, der König gebot Joab und Abishai und Ittai und sprach: Verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Hauptleuten Absalom wegen diesen Befehl gab. verfahre mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Gerade einen älteren Freund, der hat es immer gesagt, verfahre schonend mit dem Sohn Absalom. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe es mir krampfhaft überlegt, bin nicht mehr drauf gekommen, ob ich so ein rabiater Mensch bin, dem man das sagen muss, verfahre mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Aber es kann ja manchmal ein guter Rat sein, wenn man in der Gefahr ist, oben rauszugehen, nicht? Keep cool. Verse 6 bis 8, Kampf und Sieg. Die Berufsarmee war überlegen. Die Berufsarmee mit dieser Taktik der kleinen, mobilen Gruppen war dem Heerbann überlegen. Vers 6 bis 8, und als das Heer hinauskam aufs Feld Israel entgegen, kam es zum Kampf im Walde Ephraim. Und das Heer Israels wurde dort geschlagen von den Männern Davids, sodass an diesem Tag eine große Schlacht geschah, 20.000 Mann. Und der Kampf breitete sich dort aus über die ganze Gegend, und der Wald fraß an diesem Tag viel mehr Volk, als das Schwert fraß. Da gibt es eine Reihe historischer Fragen, geografischer Fragen wieder dazu, die ich natürlich jetzt nicht hier ausbreiten möchte. Der Kampf im Walde Ephraim, das ist schon umstritten, denn Ephraim, die Bezeichnung begrenzte sich eigentlich auf das westliche Jordanland, im Unterschied zu Manasse. Manasse war halb im Westen, halb im Ostjordanland. Ephraim war eigentlich nur im Westjordanland. Vielleicht kam es zu einer Ausdehnung zur Zeit Davids durch das Großreich. Das wäre möglich. Andere verlagern den Kampf auf die gegenüberliegende Seite, also hier ist das Jordantal in das Westjordanland, da wo die Folie aus ist, und sagen, ist auch ein etwas gebirgiges Waldstück, wo auch durch das Gelände entsprechende Schwierigkeiten entstehen. Wie dem auch immer sei, Sie merken, manche Fragen kann man nicht endgültig lösen, und man kann nur sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht hieß das Waldstück hier auch Wald Ephraim, und wir wissen es halt nicht. Das sind offene Fragen, aber für die Geschichte tut's nichts. Die Männer David siegen, 20.000 Israeliten fallen. Und wir merken an so einer Stelle, nicht betroffen von diesen menschlichen Machtspielen, sind letztlich immer auch Dritte. Nicht, da sagt man ja gelegentlich, lass doch die Kriege die Großen ausmachen wie zwei Boxer. Nicht? Den amerikanischen Präsidenten und den irakischen in einen Boxring, und die sollen sie schlagen, dann verliert einer, ein Mensch. Das geht natürlich nicht. Aber das zu bedenken, betroffen sind immer andere auch. Von solchen persönlichen Macht- und Ränkespielen. Nicht, dass wir das auch bedenken für unsere niederen Ebenen. Ich habe es gestern angedeutet, nicht? Das gibt's ja in gleicher Weise in den Gemeinden. Viele Dinge in der Gemeinde sind letztlich auch Machtkonflikte. Und letztendlich ist die Gemeinde die Geschädigte. Wenn zwei Mitarbeiter nicht miteinander können, weil immer einer herrschen will, ja, wenn Mitarbeiter nicht miteinander können, weil man die Gabe des anderen nicht akzeptiert, der vielleicht eben das besser kann und der deshalb einen besseren Zustrom hat, und man nicht sagen kann, Mensch, das machst du gut, ich mach was anderes gut, so ergänzen wir uns. Die Leidtragenden sind immer Dritte. Und das müssen wir bedenken. Und hier fällt durch einen Bruderkampf in Israel fallen 20.000 Leute. Auf deren Buckel wird es ausgetragen. So, und Absalom stirbt auch. Er bleibt mit seinem mit seiner Haarpracht, die wird an anderer Stelle schon erwähnt. So stelle ich ihn mir vor, so mit so Locken, die nach allen Richtungen hinausstehen, die er nicht gebändigt bekam. So wie meine Haare waren, als ich noch jung war. Bis heute bewältigt meine Haare kein Kamm. Ich brauche immer eine Bürste. Ha. Richtige Korkenzieherhaare. Aber die Pracht ist vorbei. Also so stelle ich mir den Absalom vor mit so einem Kopf. Und er bleibt in einer Eiche hängen. Und Soldaten kommen vorbei und tun nichts. Und dann kommt Joab vorbei und fragt, habt ihr ihn umgebracht? Und die Soldaten sagen, nein, es gibt einen Befehl von David. Vor dem ganzen Kriegsvolk ausgesprochen. Und der Joab sagt, es interessiert mich nicht und tötet ihn. Den Absalom. Wiederholt gegen ausdrücklichen Befehl Davids gehandelt. Hier bei Absalom ist es vielleicht bei allem Fehler, der dahinter steht, noch ein bisschen verständlich. Ich vermute, der Joab, der war aus dem Häusle gelegentlich, wie sich der David gegenüber seinen Söhnen verhält und auch dem Absalom gegenüber. Und der hat gewusst, der Absalom, der hat geputscht, der wollte seinen Vater umbringen. Und wenn der Absalom zurückkommt, der David, der fällt ihm um den Hals und sagt, Absalom, mein Sohn, und sagt kein böses Wort zu ihm. Und da war der Joab der Meinung, da muss man mal Nägel mit Köpfen machen, so geht's nicht weiter. Mit diesem weichen Verhalten des Davids zu seinen Söhnen. Das entschuldigt aber nicht seine Tat. Verstehen Sie es richtig? Es sind nur Versuche, auch Dinge zu erklären in menschlichen Handlungsabläufen. Gegen den Willen Davids bringt er ihn um. Das zeigt aber gleichzeitig, der Aufstand gegen David, das an sich reißen wollen des Königtums, als es noch nicht Zeit ist, führt nicht zum Erfolg. Nun wird natürlich das Ergebnis vom Sieg weitergemeldet, Kapitel 18, Vers 19 bis 19, Vers 9. Interessant, wie ausführlich die Bibel manche Geschichten erzählt. Nicht? Also die Überbringung der Botschaft, Vers 19 bis 32, wo wir vielleicht sagen würden, ach, das ist doch unwichtig. Nicht? Da wird erzählt, ausgeführt, auch manche Nebenzüge. Ich möchte da jetzt nicht viel dazu sagen, da ist zunächst ein Ahimaaz, der möchte die Botschaft überbringen und der Joab sagt zu ihm, nein, das sollst du nicht. Und dann schickt er, Luther übersetzt, einen Mohren. Das ist ein Dunkelhäutiger, ein Kuschiter. Also wer da alles mit dabei war, das ist unglaublich. Es war ein richtiger Söldnerheer. Die Kreter und Bleder, das war ein richtiger Söldnerheer. Da waren nicht alle Nationen, ich vermute, Germanen waren noch nicht dabei damals in Israel, aber aus dem Umfeld Israels, Gattiter, Kuschiter, alles. Söldner hier, Berufssoldaten. Und der Joab schickt einen Kuschiter, einen Mohren. Warum? Der kennt die Verhältnisse nicht. Und der sagt David, wie es tatsächlich aussieht. Und dann hat vielleicht, der Joab gleich berechnet, wenn dann der David seinen Zorn kriegt, weil der Absalom tot ist, dann schlägt er nur einen Kuschiter tot und nicht den Ahimaaz. Ist ja schon wiederholt passiert, dass der die Nachricht von Sauls Tod überbrachte, den hat David umgebracht oder töten lassen. Nicht? Also der Joab, der wusste schon, was hier, wenn hier der David oben ausgeht, dann geht er auch oben aus. Ja, ist gefährlich. Und dann aber lieber der Kuschiter. Und der kennt die Hintergründe nicht. Und der erzählt es am Schluss arglos. Und interessant, der Ahimaaz, der sagt, und ich gehe doch. Und er war der bessere Marathonläufer. Und hat den Kuschiten überholt und war zuerst bei David.
Und er wusste, dass Absalom tot ist und sagt's nicht. Der sagt, da war ein Getümmel, ich weiß es nicht. Der wusste warum. Nicht? Und der Kushita kommt arglos und erzählt's. Also das sind so Züge in den Erzählungen der Bibel, da merken wir, da werden Dinge verarbeitet, die zutiefst nicht menschlich sind. Der Joab, der trickst die gegeneinander aus. Ich führe es nicht weiter aus. Und dann kommt Kapitel 19, die Verse, eine echte Trauer. David trauert um Absalom. Es wird wiederholt, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Er geht, zieht sich zurück in sein Haus und singt dieses Klagelied immer wieder. Ich glaube, dass David ein emotional sehr extrovertierter Mensch war, bei dem es in beide Richtungen sehr hoch ausschlagen konnte, nicht? Vielleicht kennen Sie Menschen, die sind eher so ein bisschen immer auf der gleichen Gefühlslage, so mit geringen Schwankungen, und andere, da schlägt's nach oben und nach unten aus, und beim David hat's gelegentlich stark ausgeschlagen. Und jetzt steht wieder nur Absalom im Mittelpunkt bei ihm. Der Rest nicht. Diese Trauer ist natürlich einerseits verständlich. Andererseits kommt dann Joab und sagt, was soll das jetzt? Der Absalom, der hat gegen dich geputscht und jetzt machst du hier ein Theater. Und dieser Siegtag wird für deine Soldaten zu einem Trauertag. Jetzt zeig dich wenigstens deinen Soldaten und lob sie für den Sieg. Und da lässt er sich sogar überzeugen und setzt sich in das Tor. Und die Kriegsleute kamen dann zu ihm, nicht? Und davor heißt es, sie sind davon geschlichen, wie wenn sie verloren hätten, nicht? Also, sie merken, da sind Spannungen ganz nahe beieinander, nicht? Die verständliche Trauer über den Sohn, aber auch das Überzogene im Blick auf Israel. Er hat immerhin gegen ihn geputscht und durch ihn sind Menschen gestorben. Und durch ihn stand das Großreich Israel jetzt rein äußerlich gesehen auf der Kippe. Da ging ein Riss durch Israel, durch den Absalom. Und kämpft Israel gegen Israel. Und das hat jetzt der David völlig ausgeblendet. Da gibt's einen Spruch bei uns, aber Sie merken, das fällt mir jetzt wieder in die Eier. Wenn man seine Kinder immer schützt und man guckt in Kinder rein, oder wie heißt's? Da gibt's irgendeinen Ausdruck dafür, nicht? Jetzt ist er wieder ganz bei seinem Sohn. Nur der Absalom, nur der Absalom. Und die Soldaten und alles andere und Israel ist außen vor. Und da hilft ihm der Joab zurecht. Damit ist die Geschichte noch nicht aus. Kapitel 19, 10 bis 44 geht es um die Frage, wie kommt David zurück? Nicht der König, der zieht jetzt nicht einfach zurück, sondern der muss in einem großen, bombastischen Geleit wieder zurückgeholt werden nach Jerusalem. Jetzt wird ihm die nötige Ehre erwiesen. Vers 10, 9b und 10. Als Israel geflohen war, ein jeder in sein Zelt, stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israel und sie sprachen, der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister und hat jetzt aus dem Lande fliehen müssen vor Absalom. Aber Absalom, den wir über uns gesalbt hatten, ist gefallen im Kampf. Warum seid ihr nur so still und holt den König nicht zurück? Wie ist jetzt unser Verhältnis zu David? Absalom ist weg. Wir haben ihn unterstützt, den Absalom. Aber der ist jetzt tot. Jetzt muss das Verhältnis zu David wieder geordnet werden. Und jetzt streiten sie. Und sie erinnern sich, was David alles für sie getan hat. Und was machen wir jetzt? Sollen wir den König zurückholen oder wie? Der nächste Abschnitt, das erfährt der David und jetzt sorgt David dafür, dass ihn Juda zurückholt. Also Juda kommt von sich aus gar nicht drauf. Hat sich Juda von David relativ stark isoliert. Absalom hat ja auch seinen Schwerpunkt in Juda. Juda kommt nicht darauf und David initiiert, dass er durch Juda zurückgeholt wird. Also denen müssen wir noch auf die Sprünge helfen. Denen muss man noch zeigen, was sich gehört. Bevor es aber oder auf dem Weg zur Zurückholung tauchen die alten Feinde wieder auf, um das wieder gut zu machen, was sie bei Davids Flucht angerichtet haben. Denen ihre Rechnung ist ja jetzt auch aufgegangen, nicht aufgegangen. Jetzt kommt der Ziba und der Mephibosheth. Und sie versuchen, bei David wieder gut Wetter zu machen. Also, bei Personalentscheidungen muss man immer sehr vorsichtig vorgehen und sich alles genau überlegen und sehr nüchtern kalkulieren, wie das ausgehen könnte. Dieser Shimi, Ziba, Mephibosheth, die mussten jetzt tatsächlich den Bückling machen und versuchen, dass ihnen David noch einmal gnädig ist. Er ist ihnen auch gnädig, aber wie gesagt, das ist dann noch einmal ein interessanter menschlicher Zug in dieser Geschichte. Wie wird David zurückgeholt? Durch Juda und durch die Hälfte des Volkes Israel. Vers 41 als Abschluss. Und der König zog weiter nach Gilgal und Kimham zog mit ihm und das ganze Volk Juda hatte den König hinübergeführt und auch die Hälfte des Volkes Israel. Die Hälfte des Volkes Israel. Das waren natürlich nur Stammesrepräsentanten, das war nicht das ganze Volk, das ist klar. Das zeigt aber, in Israel war man sich nicht einig, wie man zu David steht. Halbe, halbe. Juda war sich einig, aber die mussten dazu bewegt werden. Und wir stoßen hier noch einmal auf das doch labile Israel. In Israel gab es durch die Vorgeschichte eine gewisse Souveränität der Stämme. Und die Könige konnten nicht einfach tun, was ihnen gefällt. Und David ist in Israel und sogar in Juda wieder umstritten. Und es zeigt sich dann später, als das Reich zerfällt, diese Labilität bleibt. Und ein König, der es nicht schafft, dieses Reich zu vereinen, der tut sich schwer. Und jetzt gab es Streit zwischen Israel und Juda, weil David die Juda aufgefordert hat, ihn zurückzuholen und Israel nicht. Meines Erachtens war es taktisch etwas unglücklich von dem David, aber so hat er sich halt entschieden. Viele Einzelzüge in diesen vielen Kapiteln. Kapitel 13 bis 19, die Erstgeborenen Davids scheiden als Nachfolger aus. Bei der Lebensgeschichte und Lebensende ist geradezu tragisch. Amnon wird von Absalom, nicht direkt, aber er ist der es veranlasst hat, umgebracht. Absalom pusht gegen seinen Vater David, war sicher bereit, ihn töten zu lassen und stirbt selber durch Joab. Ganz tragische Geschichte. Eine ganz tragische Familiengeschichte. Und dies mit als Auswirkung der Schuld Davids. Und deshalb auch in vielen Punkten diese Passivität. David kann nicht mehr und David erleidet es als Strafe. Es wird aber noch einmal deutlich unterstreicht, es noch einmal, dass durch diese Schuldfolge Dritte die Last mittragen müssen. Israel muss die Last mittragen. Israel ist durch den Streit im Königshaus mit hineingezogen. Sehen Sie, wenn durch Machtränke in der Regierung die Regierungsgeschäfte manchmal etwas liegen bleiben, muss das Volk das tragen. Ist doch klar, werden sonst. Und da wirklich sich im Klaren zu sein, wir sind da für das Wohl des Volkes und deshalb müssen wir auch mit den Machtfragen und diesen Dingen versuchen, in guter Weise umzugehen und sie zu lösen, dass nicht Dritte unnötig solche Streitereien ausbaden müssen. Das können wir auch aus dieser Geschichte lernen. Ich sage in der Zusammenfassung noch einmal, wir haben die heilsgeschichtliche Linie. Ein Nachkomme Davids wird auf den Thron kommen, das wird dann in 1. Könige 1 entschieden. Durch große Wirren hindurch wird die Verheißung erfüllt. Durch große Wirren hindurch wird die Verheißung erfüllt. Und gleichzeitig hier die weisheitlichen Punkte des menschlichen Miteinanders. Wir haben die Schwächen Davids kennengelernt und seine Stärken. Auch David ist nur ein Mensch und weil er nur ein Mensch ist, verheißt Gott den, der diese menschlichen Schwächen dann nicht mehr haben wird. Der Mensch wird, der sich ganz herab begibt und der doch ohne Sünde lebt. Und deshalb ganz zum Wohl der Menschen sein Leben gibt. Ganz zum Wohl und zum Heil der Menschen sein Leben gibt, weil er selber ohne Sünde ist.